WDR 5 Radio zum Mitnehmen.
Am Mikrofon ist Jürgen Wiebeke. Wenn die US-Amerikaner, die Russen und alle EU-Bürger obendrauf gleichzeitig zur Wahl gehen würden, was hätten wir denn dann? So ein halbes Weltparlament? Gar nicht. Es wären noch immer weniger Stimmen als bei der Parlamentswahl in Indien. Die hat ein paar Wochen gedauert, weil es so viel auszuzählen gab. Und jetzt, seit Samstag, haben wir ein Ergebnis. Rainer Hörig ist zu Gast in der Redezeit. Journalist. Er lebt seit 20 Jahren etwa in Indien und wird uns nun in der Redezeit von seinen von der Wahrnehmung der Veränderungen in diesen 20 Jahren erzählen. Willkommen, Herr Hörig.
Guten Morgen, Herr Wiebeke.
Sagen Sie uns was über den Sieger, weil die Parlamentswahl ist gerade gewesen und das ist ein Anlass, warum Sie hier sind.
Ja, die Wahl ist ziemlich eindeutig ausgegangen. Die regierende Koalition unter Führung der Kongresspartei hat einen ziemlich klaren, deutlichen Sieg errungen. Allerdings besitzt sie noch nicht die Parlamentsmehrheit. Die muss sie sich noch durch die Kooperation mehrerer kleiner Partner sichern. Aber das wird wohl sicher kein großes Problem werden. Denn schließlich werden sich viele Parteien jetzt dazu drängen, in die Regierung mit einzusteigen. Manmohan Singh gilt als sehr integrer Politiker, ist im Gegensatz zu vielen, vielen anderen politischen Persönlichkeiten in Indien mit keinerlei Korruptionsaffären oder Ähnlichem belastet. Und
Sie sind erleichtert.
Und ich bin erleichtert, dass es nicht zu einem politischen Wechsel in Richtung rechts oder rechtsnationalistisch gekommen ist, denn die Parteien, die sich auf dem rechten Hindu-Spektrum tummeln, das sind ja auch mehrere, haben in den letzten Jahren für ziemlich böse Unordnung gesorgt.
Ja, das war die große Befürchtung, nicht nur bei Ihnen, sondern bei vielen Beobachtern auch, dass das, was wir Hindu-Nationalismus nennen, deutlich gestärkt würde.
In der Tat.
Warum ist es nicht gekommen? Oder hatten Sie einen Riecher dafür, dass es doch nicht passiert?
Naja, ich schätze das eher so ein, dass die Hindu-Nationalisten es nicht geschafft haben, ein geschlossenes Bild an die Öffentlichkeit zu geben, sind untereinander sehr zerstritten. Ihre ideologische Position ist auch nicht so ganz klar. Also es gibt da sehr radikale Flügel und gemäßigtere. Und bei den Wahlen möchte man sich natürlich dann möglichst gemäßigt zeigen, um auch weitere Wähler in der Mitte noch an sich zu ziehen, um dann im Rasseln im Hintergrund aber immer die Radikalen mit dem Säbel und gehen auf die Moslems und auf die Christen los und das schafft halt sehr viel Unruhe im Land und ist nebenbei gesagt auch dem Image Indiens in der Weltöffentlichkeit nicht gerade dienlich. Trotzdem behaupten diese Leute, für den Stolz der Nation zu kämpfen und für die Ehre der Religion. Also ich sehe da einen großen Widerspruch.
Ja, es ist ja sowieso klar, dass wir auf dieses Ereignis zu sprechen kommen müssen, was Indien in die Weltschlagzeilen gebracht hat. Vor einem halben Jahr der Anschlag auf das Taj Mahal Hotel in Mumbai. Das hat mit Sicherheit die Stimmung im Land geprägt, oder?
Natürlich, da kamen sofort die Rufe nach starkem Staat, mehr Ordnungskräfte, Polizei etc. pp. Und das spielt natürlich auch gerade diesen Leuten in die Hände. Die Regierung hat sich damals, glaube ich, ganz geschickt verhalten und hat diesen Rufen ziemlich schnell den Wind aus den Segeln genommen, indem sie selbst sich an die Vorfront allerdings nur verbal gestellt hat und Pakistan beschuldigt hat, hinter diesem Anschlag zu stehen, beziehungsweise man hat die Formulierung gewählt, dass dieser Anschlag auf pakistanischem Boden vorbereitet worden sei. Natürlich wollten die Hindu-Nationalisten das sofort ausschlachten und sagen, seht ihr mal, da sind wieder die bösen Moslems, was haben sie uns angetan, nicht? Wir müssen jetzt endlich die Leute in Schranken weisen. Und durch die entschlossene Haltung der Regierung gegenüber Pakistan haben sie praktisch ihre Argumentation entkräftet.
Ja, es gab ja auch vorher schon Anschläge von militanten Islamisten und trotzdem war das wohl etwas anderes, eine andere Qualität der Gewalt.
Es gibt sogar auch einige kleine Hindu-Gruppen, die als Reaktion auf die Terroranschläge von Muslimen nun ebenfalls Bomben bauen und werfen. Und das ist natürlich also ein Backlash von Seiten der Hindu-Gruppen. Hindus. Das ist zwar eine winzig kleine Minderheit, aber trotzdem bereitet das natürlich große Sorgen, wenn jetzt Religionsgruppen beide mit Bomben aufeinander losgehen, nicht? Das ist an einem Land wie Indien, was sowieso so viele Kulturen und so viele Religionen beherbergt und in der Vergangenheit eigentlich auch ganz gut damit klargekommen ist, muss man sagen. Ist das natürlich eine ziemliche Katastrophe, wenn jetzt Gewalt in solch einer Form auch noch von religiösen Vertretern, das muss man sich auch vorstellen, verübt wird, nicht? Die haben ja einen religiösen Hintergrund und die geben ja vor, ihre Religion verteidigen zu wollen. Und das, indem sie andere Menschen töten.
Ja, gibt es denn religiöse Kräfte, die versuchen dagegen zu arbeiten?
Natürlich gibt es das auch, ja, natürlich, klar. Also die Mehrheit sowohl in allen Religionsgemeinschaften Indiens, würde ich sagen, ist sehr friedliebend und sehr kooperativ. Und es hat ja jahrhundertelang immer wieder auch Befruchtungsprozesse zwischen den Religionsgemeinschaften gegeben. Aber nun gibt es einige populistische Politiker und natürlich auch die weltweite Stimmung trägt natürlich auch dazu bei, dass Moslems verteufelt werden, fällt dann einigen Vertretern ziemlich leicht. Und so schaukelt sich das langsam auch rhetorisch immer weiter hoch. Und eigentlich kann nur eine stabile Regierung dafür sorgen, dass diesem Spuk möglichst bald ein Ende gemacht wird.
Was heißt es denn vor dem Hintergrund von Gewalttaten heute für Moslems im Alltag? Was heißt es, als Moslem in Indien zu leben?
Also ich selbst bin kein Moslem. Ich habe aber einige Freunde, die Moslems sind und ich spüre, dass sie sich ein bisschen bedroht fühlen fast, weil besonders nach den Anschlägen in Bombay war natürlich eine starke antimuslimische Stimmung in Teilen der Bevölkerung da. Viele haben sich nicht davon beeindrucken lassen, weil sie gesagt haben, ja, das sind nicht unsere Moslems, das sind Moslems, die von außen gekommen sind, die diese schrecklichen Taten in Bombay verübt haben. Aber natürlich verdächtigt man dann auch die Moslems, die im Lande selbst leben, ihnen eventuell geholfen zu haben, ihnen irgendwie als Komplizen zur Seite gestanden zu haben. Und die Moslems sind nun mal eine Minderheit, sie bilden etwa 16-17% nur der Bevölkerung. Und von daher haben sie natürlich schon ein Minderheitskomplex. Aber nach diesen Bombenattentaten hat man schon gemerkt, dass sie sich sehr zurückgezogen haben und ein bisschen verängstigt waren auch. Sie haben halt gefürchtet, dass nun von Seiten der Hindus ein Backlash auf sie zukommt. Oder auch von staatlicher Seite her, dass weitere Repressionsmaßnahmen gegen sie ergriffen werden.
Ja, also jedenfalls Hindu-Nationalismus hat nicht die befürchtete Mehrheit bekommen. Das ist ihre Erleichterung. Das ist Erleichterung bei vielen anderen. Aber abgesehen davon ist indische Politik etwas, was ich jedenfalls nicht begreife durch schlichtes Zeitunglesen. Ich habe einiges versucht zu verstehen, aber dann ist da von 300 Parteien die Rede und von Kandidaten, die aus irgendwelchen traditionellen Familien stammen. Aber es ist ein Buch mit 7 Siegeln. Oder ist das inzwischen für Sie durchdringbar?
Zum Teil, ja. Also natürlich rätsel auch ich immer wieder, was die einzelnen Leute vorhaben oder was sie damit sagen wollen, mit dem, was sie sagen. Man muss sich immer vor Augen halten, dass bis vor knapp 50 Jahren oder gut 50 Jahren es in Indien noch jede Menge Königreiche gab. Die berühmten Maharajas, die durch ihren Prunk und ihre Machtentfaltung berühmt waren. Das heißt, es gibt noch auch ein sehr feudalistisches Denken, nicht nur im Volk, sondern auch in der Politik. Viele Maharajas sind, nachdem die Regierung sie praktisch enteignet und entmachtet hat, sind sie selbst zu Politikern geworden und haben die Gunst der Stunde ergriffen, um ihre Popularität im Volk, die sie nun mal hatten aufgrund ihrer traditionellen Führungsrolle, in Wählerstimmen umzumünzen und dann ins Parlament einzuziehen.
Das heißt, deswegen setzt sich das in den Familien immer fort.
Richtig.
Die Söhne und Töchter.
Das Paradebeispiel ist die Familie Nehru-Gandhi, die seit Beginn der Indischen Republik im Jahr 1947 praktisch die Geschicke des Landes lenkt, nicht wahr? Und wir haben bei dieser Wahl gesehen, dass der nächste Anwärter schon in den Startlöchern steht. Rahul Gandhi, der Sohn der Parteivorsitzenden Sonia Gandhi, hat sich bravourös in den Meinungsumfragen auch geschlagen, hat die Wahl haushoch gewonnen in seinem Stimmkreis Und ich würde damit rechnen, dass er recht bald einen Ministerposten in der Regierung bekleidet und als eventuell sogar auch als Nachfolger des jetzigen Premierministers weiter aufgebaut werden wird.
Aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man in so einem Riesenland, in dem ganz viele Menschen nicht lesen können, nicht schreiben können, Wahlkampf macht, für sich einzunehmen versucht. Wie geht das praktisch?
Es gibt einen ganz einfachen Trick. Jede Partei bekommt von der Wahlkommission ein Symbol zugewiesen. Das ist beispielsweise ein Elefant oder eine Uhr. Die Kongresspartei hat die schützende Hand. Die Hindu-Partei hat die Lotusblume als Symbol des Hinduismus. Und so sind die Parteien über diese Symbole für jeden, auch Analphabeten, identifizierbar. Diese Symbole werden natürlich immer auf allen Wahlplakaten gezeigt, sodass die Person dann mit dem Symbol identifiziert wird. Und auf dem Wahlzettel stehen dann die Symbole wieder bei den entsprechenden Kandidaten, sodass es eigentlich auch für jemanden, der nicht schreiben kann, relativ leicht ist, sich da zurechtzufinden.
Aber warum sollte ich mich denn für ein Symbol erwerben können? Was wird denn dann für mich getan, um meine Stimme zu ziehen?
Ja, indische Politik ist hauptsächlich Interessenpolitik. Da spielt beispielsweise die Kastenzugehörigkeit auch eine sehr große Rolle. Bestimmte Politiker, auch in besonders in Regionalparteien, treten damit an, die Interessen ihrer Kaste zu vertreten gegenüber dem Rest der Gesellschaft. Und wenn die Kaste besonders groß ist, was bei einigen unteren Kasten besonders der Fall ist, dann macht sich das in Wählerstimmen schon durchaus bezahlbar.
Ja, das ist nun wieder ein Punkt, den ich gar nicht verstehe. Die Fortbestand von Kastensystemen. Das wirkte auf uns sehr, wie soll man sagen, aus alten Zeiten herrührend. Ja. Und man fragt sich, wieso das heute noch so prägend sein kann. Und es passt auch überhaupt nicht zu dem neuen Bild von Indien, was wir uns gemacht haben, dass das im Grunde eine ganz wuselige, schnelle Nation ist von lauter Computerfreaks, die ganze Welt irgendwann beeinflussen werden, ja, weil sie so gut drauf sind. Das müssen doch Traditionszerstörer sein.
Sind es auch, ja. Aber es ist nur eine kleine, winzige Minderheit. 50% der indischen Bevölkerung lebt weiterhin auf dem Lande, in kleinen Dörfern, zum Teil ohne Elektrizität. Die Dörfer sind zum Teil auch schwer erreichbar, weil nicht mal eine vernünftige Straße hinführt, kein Bus dorthin fährt. Also die leben noch sehr ursprünglich, sage ich mal. Und da ist praktisch, ich will nicht sagen, die Zeit stehen geblieben, aber dort geht die Entwicklung sehr, sehr langsam vor sich. Während in gewissen Zentren wie Bangalore, auch Mumbai oder Pune, die Computerindustrien nur so aus dem Boden schießen. Aber das bleibt eben auf kleine, winzige Inseln beschränkt. Aber so war das in Indien eigentlich immer. Das Alte hat weiterhin bestanden und das Neue wurde obendrauf gepfropft und hat sich dann im Laufe der Zeit so ein bisschen angepasst. Aber Indien ist immer damit ganz zufrieden, dass mehrere Realitäten nebeneinander existieren können.
Ja, das würde ich gerne, dieses Nebeneinander würde ich mir gerne auch genau vorstellen. Ja. Das heißt nicht nur, wenn ich das Alte sehen will, muss ich aufs Land gehen und das Neue in der Stadt, sondern das kann auch direkt auf engstem Raum nebeneinander sein, alt und neu?
Ja, durchaus.
Wo denn?
Beispielsweise gehen Sie auf eine der großen Baustellen in Mumbai oder irgendeiner anderen großen Stadt. Dort werden glitzernde Wolkenkratzer gebaut mit importierten Fassaden aus Glas und Aluminium. Und zu Füßen dieses Baukratzers sehen Sie eine Reihe von Blechhütten. Dort leben die Bauarbeiter. Und das sind meistens gar keine Bürger dieser Stadt, sondern die sind zugewandert. Für eine Saison kommen die aus weit entfernten Gebieten, unter Umständen aus winzig kleinen Dörfern, weil es dort keine Arbeit gibt während der Trockensaison. Fahren sie in eine große Stadt oder lassen sich von Agenten anwerben zur Arbeit auf einer Baustelle. Und das sind Menschen, die praktisch, wenn ich es jetzt mal übertreiben darf, noch in ihrer Welt fast wie im Mittelalter leben, die keine Elektrizität, keine modernen Maschinen, überhaupt nichts kennen. Ne? Und die bauen jetzt einen Softwarepark, in dem Hightech produziert wird. Da haben wir den Gegensatz ganz, ganz eng nebeneinander.
Haben Sie eine Ahnung davon, was das für Empfindungen sind? Aus so einem traditionellen Hintergrund mit nur einem Hemd auf dem Leib dann Luxuspaläste hochzuziehen? Dass das funktioniert ohne Rebellion oder Brodelndes im Untergrund zumindest?
Also ich will mir nicht anmaßen, das verstehen zu können, aber ich kann mir vorstellen, dass die Leute so mit einem ohnmächtigen Staunen das betrachten, was da passiert wird. Das Kastensystem gibt ihnen eigentlich die Möglichkeit zu sagen, ja, das ist nichts für mich, das sind andere Sphären, da komme ich sowieso niemals in diesem Leben hin. Ich werde in diesem Leben immer in meiner Kaste sein, ich werde immer Bauer sein. Das ist das traditionelle Lebensverständnis, nicht wahr? Und nun sehen die da diese Paläste und Mercedes-Autos, weiß ich was alles, und denken, oh, das war früher, ist vielleicht früher wie bei den Maharajas gewesen oder eine völlig andere Welt, zu der sie nur staunend aufschauen können, aber wo sie nicht den Funken einer Hoffnung besitzen können, der jemals dazu zu gehören.
Ja, also das Kastensystem ist nach wie vor der Kitt,
ja,
der die indische Gesellschaft zusammenhält.
Ja, ganz bestimmt. Und der wird auch so schnell nicht verschwinden, obwohl eigentlich die offizielle Politik das Kastensystem eher herunterspielen möchte und die Regeln aufweichen und sonst was möchte. Aber das ist so tief im Leben der Menschen und in den Köpfen verankert, dass man das nicht mal in mehreren Generationen beseitigen kann. Schon Mahatma Gandhi hat sich zwar nicht grundsätzlich gegen die Kasten ausgesprochen, aber er hat sich gegen die Auswüchse des Kastensystems, beispielsweise die Diskriminierung der sogenannten Unberührbaren, ausgesprochen und heftig dafür gekämpft. Bis heute hat sich da kaum etwas geändert.
Zu Gast heute in der WDR5 Redezeit der Journalist Rainer Hörig, der seit 20 Jahren in Indien lebt. Und jetzt würde ich gerne, weil das ja auch ein interessanter Ort ist, etwas über Ihre Stadt erfahren. Pune, wird manchem was sagen, heißt heute anders.
Pune.
Pune. Warum umbenannt worden?
Die Engländer haben nicht immer so gut die indischen Namen verstehen können und haben sie deswegen häufig verballhornt. Und in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gab es mal so eine Welle in Indien, wo man gesagt hat, so, jetzt reicht's uns mit den indischen Namen, wir führen wieder die alten indischen Namen ein. Entschuldigung, es reicht uns mit den britischen Namen, wir führen wieder die alten indischen ein. So wurde Bombay zu Mumbai, so wurde Pune zu Pune und Madras zu Chennai. Kolkata war früher Kalkutta. Da sind einige Städte umbenannt worden. Man kann sagen, das ist nationalistische Spielerei oder Träumertum. Es ist nun mal so, wir haben uns an diese neuen Namen zu gewöhnen.
Ja, ist das ein bürokratischer Vorgang oder machen da die Einwohner mit? Leben sie jetzt für sich in Pune?
Na, ich würde mal sagen, das ist ein Wahlkampfgag für Politiker, die ansonsten nicht mehr viel Rückhalt in der Bevölkerung genießen, die sich dadurch ein bisschen ihr Image aufbessern möchten, dass sie jetzt wieder auf die alten Namen zurückgehen. Niemand hat da ja schließlich was von, ob ich in Pune oder Pune lebe. Wenn ich kein Geld habe und nichts zu fressen, dann spielt das keine Rolle.
Mhm. Aber bei dem Namen Pune, da klingelt es natürlich bei manchem, ja, Zivilisationsmüden aus Deutschland. Das war doch die Ecke, in die viele gepilgert sind, um beim, wie hieß er noch?
Bhagwan.
Beim Bhagwan zu meditieren.
Ja, richtig. Das war in den 90er Jahren eine Riesenwelle. Ein ganzes Stadtviertel war permanent in rote Farbe getüncht, weil so viele Gottsuchende, kann man nicht sagen, Glückssuchende vielleicht, Spiritualsuchende aus aller Welt nach Pune kamen, um sich bei Bhagwan oder Osho, wie er sich später nannte, meditativ und so neue Sphären zu eröffnen. Diese Bewegung ist, nachdem der gute Herr Bhagwan seinen Körper verlassen hat, ziemlich zusammengebrochen. Es gab auch Streitereien in der Kommune selbst um beispielsweise das Erbe. Es geht da unter anderem auch um sehr, sehr viel Geld. Und mittlerweile kräht eigentlich in Pune kein Hahn mehr nach Bhagwan.
Ja, aber gibt es denn noch ein Klima, eine geistige Atmosphäre, die Indien nach wie vor interessant macht? Denn so viel weiß ich ja von Ihnen, dass Sie auch mal affiziert waren von dem Gedanken in Indien. Da kann man was anderes leben als...
In der Tat.
Also im Westen.
Diese Faszination besteht durchaus weiter fort. Es gibt viele berühmte Gurus, wie sie sich ja nennen, die weltweit über eine große Anhängerschaft verfügen. Eine interessante Entwicklung, auf die ich jetzt über meine Arbeit gestoßen bin, ist, dass sich beispielsweise der Buddhismus in Indien quasi erneuert, nachdem er jetzt im Westen auch so populär geworden ist und Menschen wie der Dalai Lama zu Popstars aufgestiegen sind, bekehren sich jetzt auch wieder viele wohlhabende Mittelstandsbürger Indiens, entdecken plötzlich, dass der Buddhismus für sie eine gute Spiritualität darstellt, weil er eben nicht mit Ritualen und einer eingebürgerten Priesterschaft verbunden ist, sondern man kann diesen Glauben relativ frei und unabhängig individuell leben, ohne dadurch auch sich konfessionell zu binden. Und das kommt natürlich einem modernen Stadtmenschen sehr entgegen.
Ja, das ist interessant, dass Sie sagen, moderner Stadtmensch. Das klingt jetzt nicht so nach dem Entsagungsvollen von Mahatma Gandhi, dass man irgendwelche Hungerexperimente macht, sondern Wohlstands- und Mittelstandsbuddhismus.
Ja und nein, was diese Leute machen, die machen tatsächlich also den 10-tägigen Meditationskurs, den die Vipassana-Bewegung beispielsweise anbietet, der fußt auf Buddhas Lehren. Und das bedeutet, dass sie 10 Tage in einer Gruppe leben, aber mit niemandem sprechen dürfen. Ganz einfaches Essen, morgens um 4 Uhr aufstehen, den ganzen Tag meditieren. Wie gesagt, keine Kommunikation während dieser 10 Tage. Also das ist schon eine sehr strenge, würde ich sagen, asketische Übung, die sie da machen müssen. Und trotzdem entschließen sich viele Stadtmenschen, die heute an Luxus und Bequemlichkeit gewohnt sind, mal sowas auf sich zu nehmen und sich dadurch weiterzuentwickeln.
Sie sind jetzt 20 Jahre dort. Mhm. Gab es in diesen 20 Jahren so einen Wendepunkt, von dem ab klar war, jetzt gehöre ich dorthin und werde bleiben?
Nee, eigentlich nicht. Also wenn, dann ging das ganz, ganz langsam und gleichmäßig vor sich. Und ich muss sagen, na gut, irgendwie fühle ich mich immer noch als Fremder in Indien. Allerdings ist das Schöne daran, dass man in Indien, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, auch als Fremder sehr willkommen ist.
Aha.
Man wird zwar als Fremder dargestellt und behandelt, aber die Gastfreundschaft ist überwältigend. Und von daher empfinde ich dieses Fremdsein keinesfalls als Manko, sondern vielleicht sogar eher als fast als Auszeichnung, denn solche seltenen Vögel wie mich, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, gibt's nicht allzu viele und deswegen interessieren sich auch viele Menschen dafür. Sag mal, wie kommt das denn, dass du jetzt in Indien lebst? Warum hast du denn sowas gemacht? Das sind schon so Fragen, mit denen man dann auch leicht ins Gespräch kommt.
Ja, wo bemerken Sie eine Gastfreundschaft, die bei uns nicht selbstverständlich wäre?
Tja, also in einem indischen Haushalt ist der Gast König. Und das ist wirklich wörtlich zu nehmen, denn für die Zeit, zu der er da ist, stellt sich alles und alle auf ihn ein. Und er kriegt jeden Wunsch von den Lippen abgelesen, sozusagen auch, wenn er gar nichts sagt. Und man bringt ihm das beste Essen und natürlich zuallererst, bevor alle, und man versucht, ihm das Leben so angenehm und nett wie möglich zu machen. Und Inder haben die Gabe, sie sind emotional sehr warme Menschen und die haben die Gabe, einen direkt in den Arm zu nehmen und zu sagen, ja komm, du bist dabei.
Ja, aber warum sagen Sie dann, dass Sie doch auch weiterhin in der Rolle des Fremden gesehen werden?
Vielleicht hat das auch wieder mit dem Kastensystem zu tun. Inder denken halt in diesen Hierarchien, nicht wahr? Kasten. Und da ist jeder Mensch eben einer bestimmten Gruppe zugehörig. Und er wird als Mitglied dieser Gruppe auch, das ist auch seine Identität und vor allem seine Identität. Die individuelle Identität ist längst nicht so wichtig wie die Gruppenidentität. Und meine Gruppe ist ja die der Ausländer, beziehungsweise ich habe keine Kaste, ich bin in dieses hinduistische System nicht eingebunden, weil ich nicht dort geboren bin. Und von daher bin ich also in eine Kategorie Mensch eingeordnet, die eben nicht so ganz dazugehört. Und es wird mir niemals gelingen, wirklich da richtig reinzusteigen, weil ich ja diesen Kastenhintergrund nicht besitze.
Ja, aber Sie haben ein Kind.
Ich habe eine Tochter.
Sie haben eine Tochter, ja. Die geht in Indien zur Schule.
Richtig.
Heißt das, in Indien zur Schule zu gehen, dass man in dieses Kastensystem eingeübt wird?
Ja und nein. Das hängt vielleicht auch ziemlich stark von der Schule ab, in die man geht. Bei meiner Tochter habe ich das eigentlich überhaupt nicht feststellen können. Die hat noch nie irgendwas von Kasten gesagt. Und wenn ich mal darauf zu sprechen komme, dann sagt sie, ach, lass mich doch mit dem alten Plunder in Ruhe. Damit habe ich nichts zu tun.
Ja, aber das kann ja auch heißen, dass sie damit sagt, ich bin auch fremd.
Also, na, ich glaube, sie hat eine indische Mutter. Und von daher gilt sie eigentlich nicht als Ausländerin, so wie ich, ne? Und sie wird in der Schule und von ihren Freundinnen wie alle anderen auch als Inderin akzeptiert.
Ja, es ist ja sowieso so, man kann ein Land, glaube ich, ganz gut kennenlernen, wenn man in die Schulen reinguckt.
Ja.
Gibt es da etwas, was Sie mir zeigen könnten, um zu sehen, hier, das ist Indien anhand des Schulalltags?
Oh, also ich habe ziemliche Probleme damit, dass beispielsweise alte britische Traditionen da noch sehr hochgehalten werden. Alle Schüler stecken in Uniformen schon mal per se. Und am Nationalfeiertag beispielsweise, da finden dann auch so paramilitärische Drillübungen statt. Da wird über den Sportplatz marschiert, da wird die indische Fahne gehissen, die Nationalhymne gesungen. Da kommt schon so ein bisschen die Attitüde hoch, wir müssen eine neue Nation bilden. Das steht ja dahinter, nicht wahr?
Ja.
Ein bisschen mehr Disziplin reinbringen in die Menschen und sie darauf ausrichten, die Nation zu ehren oder zu achten.
Weil die, die zur Schule gehen, dann die künftigen Träger des Staates sind.
In der Tat, ja. Und das stößt mir mit meinem deutschen Erziehungshintergrund natürlich schon ein bisschen komisch auf, nicht wahr? Aber meiner Tochter geht das alles ganz leicht von den Lippen. Die macht sich da nicht viel draus.
Jetzt sind Sie hier. Und das ist vielleicht sowas wie eine Auszeit von Indien, oder?
So ist es, ja.
Auszeit wovon?
Einmal von der Hitze. Es ist jetzt brutal heiß in Indien und 40 Grad ist Tagestemperatur. Selbst in unserem Haus wird es eigentlich nie kühler als 35 Grad, Tag und Nacht. Und das macht das Leben schon sehr beschwerlich, wenn man dauernd schwitzt, nicht mal von oben bis unten nass ist.
Ah, jetzt weiß ich, warum Sie eine Weste haben und einen Halstuch. Sie frieren in Deutschland.
Es ist kalt hier in Deutschland.
Zu Gast in der WDR 5 Redezeit, Rainer Hörig, Journalist in Indien. Danke für den Besuch.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.